HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Wir haben am Freitag gravierende Ausschreitungen mit dem Verbrennen von israelischen Fahnen und Davidsternen gesehen.
Ja, Juden sind unsere Feinde, Juden sind gierig, Juden haben unser Land geklaut. Im Islam haben die Juden immer wieder versucht, die Propheten umzubringen, und dann hat man dieses Bild.
Wenn ich aber solche Aufmärsche im Fernsehen sehe von Neonazis mit ihren Parolen, mit den Fahnen, den Nazi-Gruß, Hitler-Gruß und so weiter, dann kriege ich schon Angst.
Auf den Schulhöfen ist Jude ein Schimpfwort und genauso wie Opfer.
Antisemitische Äußerungen sind weniger verbrämt oft und lauter geworden.
Also wirklich quer durch die sozioökonomische Bandbreite unserer Gesellschaft kommt es zu solchen antisemitischen Äußerungen.
Man kann am Stammtisch sehr unangenehme Dinge hören über Juden. Man kann im Internet immer mehr Hass gegen die Juden erleben.
Die Terroristen, die sind verloren wahrscheinlich für uns. Aber die schweigende Mehrheit, die muss aufhören mit dem Schubladendenken und aufhören, Leute danach zu beurteilen, was sie für eine Hautfarbe oder für eine Religion haben.
Szenen kürzlich vor dem Brandenburger Tor. Demonstranten rufen Allahu Akbar und verbrennen ein Stück Stoff mit dem aufgemalten Davidstern. Auch in Düsseldorf wurde die israelische Flagge bespuckt und zertrampelt und in Mainz Landkarten ohne Israel gezeigt. Anlass war die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Ein Beschluss, von dem sich die Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel deutlich distanziert hat. Dennoch demonstrieren Muslime in Deutschland, und es zeigt, nicht zum ersten Mal, dass Konflikte anderswo auch auf deutschen Straßen ausgetragen werden, sichtbar werden. So ist das nämlich in Einwanderungsgesellschaften. Antisemitische und anti-israelische Hassparolen werden unterm Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor skandiert. Tod den Juden brüllen Demonstranten nicht unter Lichterketten in Bethlehem, sondern in der deutschen Hauptstadt. Und damit ist es auch unsere Angelegenheit. Müssen wir uns darauf einstellen, dass solche Ausschreitungen häufiger stattfinden? Sollten wir Demonstrationsgesetze ändern? Und haben die stillen Antisemiten in Deutschland jetzt eine Rechtfertigung, selbstgerecht mit dem Finger auf die Lauten zu zeigen? Damit setzen wir uns in den kommenden 55 Minuten auseinander, sichtbar, unsichtbar, Antisemitismus heute. Beginnen wir unsere Recherche in Berlin, im Westen der Stadt, vor jüdischen Einrichtungen. Dort steht seit Jahren die deutsche Polizei, und dass sie dort aufpassen muss, hat mit den Migrationswellen aus muslimischen Ländern erstmal nichts zu tun. Stefan Oschwart nimmt sie dorthin mit.
Das Wetter ist unfreundlich, es stürmt und regnet. Stoisch steht der Polizist im Hauseingang in der Joachimsthaler Straße nahe dem Kudamm im Berliner Westen. Im Innern eine weitere Sicherheitsschleuse, Kameraüberwachung. Die jüdische Gemeinde Berlins hat ihren Sitz hier, die Jewish Agency. Es gibt ein Café und einen jüdischen Buchladen.
Einen schönen guten Tag.
Die Bewachung ist Alltag für Berliner Juden, auch für den Buchhändler Peter Hedenström.
Wir merken das hier im Laden auch, es wird alle zwei Jahre einmal mal gegen die Fensterscheibe gespuckt oder so, aber das sonst ist auch nichts. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die Polizei vor der Haustür steht und bewacht wie verschiedene jüdische Einrichtungen auch. Das war schon immer so. Natürlich sollte das nicht sein, das ist klar. Aber auf der anderen Seite, wir wissen, dass es Vorfälle gibt. Von da finde ich das schon okay. Aber ich meine, wenn Sie nach Israel fahren oder so, da ist auch die ständige Bedrohung da. Da haben sich Leute auch so dran gewöhnt, sag ich mal.
Hedenström und sein Kollege verkaufen in ihrer Literaturhandlung nicht nur Bücher, sondern auch Kippas und jüdische Ritualgegenstände wie den siebenarmigen Chanukka-Leuchter. Zwar blüht jüdisches Leben auch in Berlin wieder auf. Gleich nebenan gibt es einen Bagel-Shop. Es gibt in der Stadt koschere Restaurants. Jüdische Schulen haben Zulauf. Aber, so sagt Hedenström, auch Antisemiten werden lauter.
Das kann man vielleicht ein bisschen mit der Frauenbewegung vergleichen oder so. In dem Moment, wo die Frauen stark werden und sich immer mehr nach außen zeigen, die Anti-Reaktion ist dann auch eher da.
Daten der Recherche und Informationsstelle Antisemitismus bestätigen das veränderte Klima. Allein im letzten Jahr gab es 470 Vorfälle, von verbalen Attacken bis zu Handgreiflichkeiten. Berliner Juden reagierten darauf sehr unterschiedlich, sagt der Buchhändler. Manche wollten zum Beispiel keine Tüten mit hebräischer Aufschrift. Andere versteckten ihre Kippa.
Ich sehe das daran, dass Leute, die Kippa tragen, dass die das also dann noch was drüber setzen, dass da schon darauf geachtet wird, dass man nicht sozusagen nach außen hin sofort als Jude erkennbar ist. Dass da schon ein bisschen so eine Angst oder eine Ängstlichkeit da ist.
Jüngere Juden betonten dagegen trotzig ihr Judentum. In der Öffentlichkeit berichtet Hedenström. Antisemitismus sei nichts Neues, sagt er. Er zeige sich jetzt nur offener. Dass mit der AfD auch Rechtsextreme im Bundestag säßen, entsetzt ihn.
Das ist wirklich grauenhaft. Ich denke, das war schon immer da, nur man hat sich nicht getraut. Jetzt trauen sich die Leute, das zu sagen. Jetzt trauen sie sich ins Abgeordnetenhaus und so weiter. Man merkt es ja am Internet. Das ist ja nicht von heute auf morgen, ist das plötzlich so gekommen, sondern dieser Bodensatz, der war die ganze Zeit da. Nur das sich trauen, das nach außen hin zu tragen, das war nicht in dem Maße da. Und das ist sozusagen hoffähig.
Persönlich habe er aber nie schlechte Erfahrungen gemacht, erzählt der Buchhändler. Berlin sei zum Glück immer noch eine tolerante Stadt. Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt am Bahnhof Zoo gibt es mittlerweile einen Halal-Imbiss, das muslimische Pendant zum koscheren Essen der Juden. Im Eingang treffe ich diesen Palästinenser.
Israel nicht gibt.
Wer ihm zuhört, versteht, die Nahost-Konfliktlinie verläuft auch mitten durch Berlin.
Aber meine Probleme mit Israel. Fuck Israel.
Fuck Israel, sagt der junge Palästinenser am Schluss dieser Reportage aus Berlin. Alon Meyer, Präsident des jüdischen Turn- und Sportverbandes Maccabi und Mitglied des jüdischen Gemeinderates in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Fuck Israel, hören Sie das auch auf dem Fußballplatz in Frankfurt, wenn TuS Maccabi gegen andere Mannschaften kickt, wenn es also nicht um die Politik des Staates Israel geht?
Ich weiß nicht, ob das nicht gegen die Politik des Staates Israel geht. Ja, die geht, und wenn jemand Fuck Israel sagt, das hören wir. Und das muss vielleicht noch tolerierbar sein, weil Fuck Israel eine klare Aussage gegen die Politik Israels geht. Damit wir noch nicht einmal ein solch großes Problem hätten, auch wenn wir es natürlich ganz anders sehen.
Im Bericht hörten wir ja eben die Einschätzung, es trauen sich mehr Leute, offen judenfeindliche Parolen zu sagen. Das sei hoffähig. Können Sie das auch für Frankfurt bestätigen?
Richtig, das ist definitiv so. Wir haben viele Jahre von dem latenten Antisemitismus, der bei 25% lag, gesprochen. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir eine nächste Stufe erreicht. Die Leute sind bereit, es offen auszusprechen, was sie vorher vielleicht still und heimlich einfach nur gedacht haben. Wir sind eine Stufe weiter in dem offenen Antisemitismus angekommen.
Aber wie genau merken Sie das im Alltag?
Wissen Sie, wir arbeiten Tag für Tag bei Maccabi Frankfurt gegen antisemitische Vorurteile und erfahren breiten Zuspruch von der gesamten Stadtgesellschaft. Wir stehen für ein friedliches und wir stehen auch für ein freundschaftliches Miteinander, unabhängig von der Herkunft. Und es geht bei uns nicht darum, wo du herkommst, es geht darum, wer du bist. Aber viel zu oft, und das ist nämlich das Problem, werden wir als jüdischer Verein in die Gesamthaftung des einzig jüdischen Staates der Welt genommen. Obwohl wir mit der Politik Israels rein gar nichts zu tun haben. Und dann werden offen antisemitische Parolen werden im Prinzip versteckt.
Erleben Sie und Ihre Mannschaft auch körperliche Attacken oder ist das nur verbal? Was heißt nur? Ist es verbal oder körperlich?
Leider bleibt es nicht nur bei verbalen Ausdrücken, sondern wir erleben viel zu oft auch körperliche Attacken.
Also wer Sie sind, das tragen Ihre Sportler ja sehr sichtbar auf der Brust, den Davidstern. Was würden Sie tun, wenn ein fußballbegeisterter Muslim mit der palästinensischen Flagge auf dem T-Shirt zu Ihnen käme und sagen würde, ich will bei Ihnen mitmachen?
Gucken Sie mal, in einem Verein spielt man in den Trikots, die der Verein vorgibt, nicht die jeder sich wünscht, beziehungsweise jeder mitspielen darf. Im Training sieht das vielleicht ganz anders aus, zumindest bei Amateurvereinen darf jeder bei uns mit dem Trikot mitmachen, mit dem er möchte. Da sind wir offen, noch einmal, wenn es nicht offen antisemitisch ist und jeder seine politische Überzeugung hat, dann darf er bei uns mitmachen. Und das macht ja gerade, glaube ich, den Staat Israel, das macht auch das Judentum aus, dass wir der einzig demokratische Staat und das einzig demokratische Land im Nahen Osten sind. Und diese demokratische Werteordnung halten wir hoch, sei es in Israel, aber auch außerhalb in der Diaspora.
Also Polizeischutz sehen wir seit Jahrzehnten vor der Synagoge im Frankfurter Westend. Aber die Demonstration in Berlin und anderswo aus den vergangenen Tagen hat ja die Debatte befeuert, ob diese Zuwanderung aus muslimischen Ländern die Notwendigkeit von mehr Polizei verstärkt. Was ist Ihre Meinung?
Leider tut sie das. Leider tut sie das. Wissen Sie, wenn Leute einwandern, die offen und viele Jahre mit einem offenen Antisemitismus, ich sag mal, rechtsstaatlich gelebt haben, dann kann man nicht erwarten, dass sie nach Deutschland kommen und merken und spüren, das ist doch ganz anders. Das ist friedlich viele verschiedene Religionen hier zusammenleben. Das kann man nicht mit einem Hebel umschalten. Das braucht Arbeit, das braucht Zeit. Da müssen Generationen, an Generationen muss gearbeitet werden. Und das liegt jetzt an uns, an der Demokratie. Liegt das mit diesen Familien, mit diesen Einwanderern für eine neue Rechtsstaatlichkeit zu werben und dafür zu arbeiten. Das kommt nicht von selbst und das kommt bestimmt nicht per Hebeldruck.
Sie sagen, es liegt an uns. Wer ist dieses uns? Sie, die jüdischen Gemeinden oder die nicht-jüdische deutsche Mehrheitsgesellschaft?
Das liegt an den 87% Deutschen, ganz bestimmt nicht nur an der jüdischen Gemeinde. Erstens ist sie viel zu schwach, viel zu klein, aber hier wird doch eine demokratische Werteordnung unterwandert. Und wir dürfen doch nicht akzeptieren, dass wieder einmal die Rechtsstaatlichkeit ausgenutzt wird, um lediglich mit strafrechtlich nicht angreifbaren Überschriften bei der solchen Demonstration ein falscher Vorhang, die eigentliche Intention, nämlich die eines ganz offenen antisemitischen, antidemokratischen, kaschiert wird. Das dürfen wir nicht. Und dann geht es um uns Demokraten und nicht nur um die Juden, mitnichten.
Man hört jetzt auch den Vorschlag, antisemitische Demonstrationen eben zu verbieten. Was halten Sie davon?
Ja, selbstverständlich müssen antisemitische Demonstrationen verboten werden. Das wäre ja auch eine Farce. Das ist eine antidemokratische Demonstration und jegliche antidemokratische Demonstration muss verboten werden. Wir haben hier Richtlinien und an die müssen wir alle Deutschen und auch die, die hier in Deutschland Zuflucht, denen mit Recht Zuflucht gewährt wird, halten. Es gibt Spielregeln, an die muss man sich halten und die gelten für alle.
Alon Meyer, Präsident des Jüdischen Turn- und Sportverbandes Maccabi Deutschland. Besten Dank für das Gespräch.
Zum Beispiel letztens, ich bin irgendwie noch verschlafen im Bett, klingelt es an meiner Tür, irgendwie so ein alter Bekannter steht vor der Tür, keine Ahnung, wer meine Adresse hier hatte, ich mach die Tür auf, er nur, ey Olli, ey, ich hab dich gesehen, ey Fernseh, krass Alter, ey, so Comedy, ne, Stand-up, ey, will ich jetzt auch machen, ey, kannst du mir helfen? Okay, man hat dann ja auch ein bisschen Angst und so, habe ich dann gesagt, komm rein. Nee, wirklich, habe ich gedacht, bevor es dann irgendwie Stress gibt, komm erst mal rein, habe ich gesagt, pass auf. Machen jetzt einen Deal. Ich helfe dir, aber türkischen Stand-up braucht echt kein Mensch. Da gibt es schon so viel von. Du musst was anderes machen. Habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Du musst jüdischen Stand-up machen. Das gibt's noch nicht in Deutschland. Also fast noch nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, es ist ganz einfach. Du musst nur 5 Regeln beachten. Ja? Erstens, du brauchst einen jüdischen Namen. Ja? Gut. Habe ich gesagt, ab jetzt bist du Mickey Treppengeländer. Also er hieß nicht mehr Ahmed, jetzt hieß er Mickey Treppengeländer. Zweitens habe ich gesagt, du musst auf der Bühne leiden, ja, so richtig schön jüdisch leiden. So, oh Gott, oh weh. Okay, und drittens habe ich ihm gesagt, du musst irgendeinen Gag haben, wo das Wort Holocaust drin vorkommt. Ne, wirklich, auch wenn er schlecht ist, habe ich ihm gesagt, die Leute klatschen eh wegen dem schlechten Gewissen.
Das müssen wir jetzt nicht weiter kommentieren. Es ist Comedy von Oliver Pollack. Sie hören HR2 Kultur der Tag. Sichtbar, unsichtbar. Antisemitismus heute. Den Titel haben wir gewählt, weil Judenfeindlichkeit in Deutschland laut und sichtbar ist, wie auf den Demonstrationen in den vergangenen Tagen. Es aber auch leisen Antisemitismus gibt, der nicht physisch gewalttätig wird und oft nicht sichtbar ist, weil er nämlich in Köpfen nistet. Im Bericht eines unabhängigen Expertenkreises für den Bundestag im Frühjahr dieses Jahres heißt es wörtlich, Deutschland leistet es sich, nicht genauer wissen zu wollen, wie antisemitisch die Gesellschaft eigentlich ist. Stimmt das? Und wer ist die Gesellschaft überhaupt? Gilt die von den Experten unterstellte Ignoranz auch gegenüber Einstellungen von Migranten und Flüchtlingen aus muslimischen Ländern? Wer sich auf diese Fragen einlässt, der merkt sehr schnell, es ist nur scheinbar einfach, sich darauf zu verständigen, was Antisemitismus überhaupt ist, ob Kritik an Israel per se schon antisemitisch ist oder erst dann, wenn die Flagge des jüdischen Staates verbrannt wird. Und ist schon diese Szene aus der 2013 gedrehten Komödie »Fuck you, Goethe« irgendwie antisemitisch? Mit ihr beginnt die Analyse von Hadija Haruna Oelker. Was ist Antisemitismus heute?
Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird.
Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank.
Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf?
Ungehende Händler. Die
Fantasialand. Boah, bitte nicht wieder KZ. Presse jetzt!
KZ-Gedenkstätten. Angekommen in der Populärkultur. 2013 schaffte es diese Szene in den Blockbuster Fuck You Goethe. Es geht um einen Klassenausflug, aber bitte nicht ins Konzentrationslager. Das Unbehagen an der Erinnerungskultur erklärt sich nicht im Film. Der Historiker und Erziehungswissenschaftler Matthias Heil beschreibt es mit der Sehnsucht nach einem Ende der Geschichtsaufarbeitung, die in Deutschland verbreitet sei. Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung, sagt eine jüdische Weisheit, zitiert 1985 vom Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus. Und bis heute gilt Antisemitismus als ein Nie mehr. Ein No-Go in Deutschland. Doch obwohl in der Schule über ihn gelernt wird, lebt er fort. So lässt sich die Aussage von Wissenschaftlern und Pädagogen zusammenfassen. Doch es ist schwierig, die Einstellung gegenüber Juden in Deutschland zu fassen. Es geht um das Wissen, wie man reden soll und das, was an Nichtgesagtem gärt. Viele trauen sich nicht, ihre wirkliche Meinung über Juden zu sagen, erklärt unter anderem eine experimentelle Studie von Heiko Bayer und Iva Krumpal von 2010. Auch gilt es bei der Analyse, die Antisemitismusformen zu unterscheiden, um ihn besser zu verstehen. Alltagsantisemitismus, Antisemitismus von rechts, israelfeindlicher Antisemitismus und islamistischer Antisemitismus. Der Sozialpsychologe Sebastian Winter erklärt, dass Israelfeindschaft und das Gefühl von Juden ungerechtfertigterweise wegen der Ereignisse in der Vergangenheit angegriffen zu werden, in Schulklassen als ein verbindendes Element erlebt werden können, dass Kinder mit Migrationsgeschichte und Deutsche miteinander teilen. Wo hört Israel-Kritik auf und wo beginnt Antisemitismus? Diskutiert wird über Schuldabwehr und Täter-Opfer-Umkehr. Die öffentliche Diskussion über das Gedicht von Günter Grass, Was gesagt werden muss von 2012 oder die Äußerungen Jakob Augsteins über Israel von 2015 zeigen die Kluft zwischen antisemitischer Haltung in der Öffentlichkeit und Politik auf der einen und weit verbreitete Ressentiments auf der anderen Seite. Die Psychologin der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Marina Czerniewski, beschreibt, dass gerade die eigene Familiengeschichte und biografische Nähe zur Geschichte des Holocausts als generationenübergreifende Erfahrung es vielen Deutschen schwer macht, antisemitische Ressentiments bei sich selbst zu erkennen.
Da dieser öffentlich geächtet ist, kommt es zu innerpsychischen Spannungen, wenn er im eigenen Bewusstseinshaushalt entdeckt wird. Juden verkörpern eine unliebsame Erinnerung. Sie werden zu einer äußeren moralischen Instanz gemacht, die einen von den eigenen Verwandten trennt.
Das Thema ist emotional und persönlich, zumal das Bild des Juden schwer zu greifen ist. Es kursieren Bilder vom Guten und Bösen, vom mächtigen und verfolgten Juden. Bis heute ist er nicht deutsch, aber auch kein Migrant. Das macht ihn für viele Seiten zum Feindbild. So bildet nach wie vor ein nationalistisches Weltbild die Leitideologie des Antisemitismus in Deutschland. Eine Gesellschaft, die schon lange migrantisch geprägt und damit komplexer geworden ist. So ist auch aus rechter und rechtspopulistischer Perspektive die Frage nach der Position des deutschen Volkes und seiner heutigen Rolle als Opfer wieder prominent geworden. Auch hier wird abgewehrt, neutralisiert und weggeschaut, was unter anderem die Debatte um AfD-Politiker Björn Höckes NS-Rhetorik zeigt.
Bohren wir noch ein bisschen tiefer Und zwar zusammen mit der Professorin Astrid Messerschmidt, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Wuppertal und Mitherausgeberin des im Frankfurter Campus Verlages erschienenen Sammelbandes Fragiler Konsens. Wenn in Berlin auf Demonstrationen Tod den Juden gerufen wird, wenn israelische Flaggen bespuckt werden, wenn also Judenhass ganz sichtbar wird, ist dann nicht der Konsens zerbrochen, dass so etwas in Deutschland nicht passieren darf?
Ja, genau. Wir gehen gar nicht davon aus, dass es so einen stabilen Konsens gegen Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft gibt, sondern dass es sich hier in gewisser Weise um eine Illusion handelt, also um eine Vorstellung, man hätte damit nichts mehr zu tun. Und das hat zu tun mit einem Selbstbild von Deutschland als völlig frei von Antisemitismus. Dieses Selbstbild halte ich für mindestens verzerrt. Dennoch ist es natürlich auch positiv, dass Bestreben besteht, auch von staatlicher Seite, sich immer wieder von Antisemitismus zu distanzieren. Also der Wunsch nach diesem Konsens, den halte ich durchaus für wertvoll. Nur sollten wir nicht davon ausgehen, dass der einfach so besteht und dass er stabil ist. Das glaube ich nicht.
Noch immer gehen ja die meisten judenfeindlichen Übergriffe von rechten Straftätern aus, nicht von Muslimen. Aber jetzt stehen die anti-israelischen Demonstrationen im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und wir erleben konkurrierende Empörungen. Die eine richtet sich zum Beispiel gegen das AfD-Mitglied Björn Höcke, der das Holocaust-Mahnmal in Berlin vieldeutig ein Denkmal der Schande nannte. Und die andere Empörung richtet sich gegen Muslime mit judenfeindlichen Parolen. Könnte nicht ein Schluss daraus lauten, Höcke, aber auch manche Muslime sollten schleunigst Integrationskurse besuchen?
Also zum einen würde ich sagen, mit Empörung kommt man hier nicht weit. Das führt nur zur Selbstbestätigung. Empörung ist in erster Linie für die gut, die sich empören, bringt aber keine Veränderung. Integrationskurse halte ich hier für die beiden angesprochenen. Das eine ist ja eine einzelne Person, das andere eine imaginierte, also vorgestellte Gruppe, halte ich da eher für ungeeignet. Ich glaube, dass es hier eher darum geht, Auseinandersetzungen anzuregen. Das würde ich jetzt bei Höcke gar nicht versuchen. Ich glaube, da gibt es einfach Grenzen. Integration kann ja keine Umerziehung sein. Und wenn so feste ideologische Überzeugungen bestehen, würde ich hier immer eine Grenze sehen. Das ist für mich auch wichtig aus einer Bildungsperspektive, dass ich Bildung nicht als Umkrempelung von Denken verstehe. Und da gibt es einfach Grenzen. Aber solange Personen ansprechbar sind, auf die Frage, was meinst du eigentlich mit solchen Parolen? Willst du das eigentlich sagen? Wo hast du das denn her? Dann kann man noch in ein Gespräch kommen. Und das würde ich hier für wichtig halten. Also diese Ansprechbarkeit, das geht aber nur, wenn diejenigen, die ich anspreche, nicht diffamiert werden. Also wenn von vornherein davon ausgegangen wird, Muslime pauschal sind antisemitisch und das sind jetzt die neuen Judenhasser und gegen die müssen wir vorgehen oder die müssen wir verändern, dann ist das sicher keine geeignete Perspektive, weil das viel zu pauschal ist und überhaupt nicht angemessen für eine sehr unterschiedliche Gruppe, für sehr unterschiedliche Personen in dieser Gruppe und dafür, dass hier die sehr lauten Stimmen, die sich jetzt auf diesen Demonstrationen äußern, ja in ganz erheblichem Maß radikalisierte Stimmen sind, die sicher nicht repräsentativ für die Mehrheit der Muslime in diesem Land sind.
Das sind sie wahrscheinlich nicht. Und was wir feststellen auch in dieser Sendung, es gibt sichtbaren Antisemitismus und unsichtbaren. Mhm. Letzterer ist ja verschlossen in den Köpfen von Nichtjuden. Welcher ist Ihrer Meinung nach für den Zusammenhalt in unserer multiethnischen und multireligiösen Gesellschaft gefährlicher?
Ich glaube, beides ist gefährlich, sowohl der Sichtbare wie der Unsichtbare. Und zwar auf unterschiedliche Weise gefährlich, nämlich ist die Frage zu stellen, für wen ist es gefährlich? Wir haben ja in unserer Gesellschaft sehr ungleiche Verletzbarkeiten. Dieser Antisemitismus ist natürlich in erster Linie für diejenigen gefährlich, die ganz konkret davon betroffen sind, die ganz konkret auch davon angegriffen werden, sei es tatsächlich physisch oder auch verbal oder auch mit subtileren Botschaften. Das ist dann eher dieser unsichtbare Antisemitismus, wenn beispielsweise deutsche Juden gefragt werden, was sie von bestimmten Vorgängen in Israel halten, so als seien sie dafür verantwortlich. Ja, also solche Dinge, die subtiler sind, die sicher auch nicht so offensichtlich sind, die aber doch sehr verwoben sind in unserer Gesellschaft, auch die sind gefährlich. Aber natürlich ist das, was jetzt passiert ist, natürlich genauso gefährlich. Also auch dieser manifeste, sichtbare Antisemitismus ist ein Problem. Und ich würde beides hier für wichtig halten, beides anzugehen, aber eben nicht in einer Weise, die immer davon ausgeht, dass Antisemitismus ein Problem von anderen, von Eingewanderten, von Fremden ist und nicht ein Problem der Gesellschaft insgesamt.
Halten Sie neue Strafgesetze gegen antisemitische Demonstrationen für sinnvoll?
Ich glaube, die brauchen wir nicht. Was wir eher brauchen, ist die Anwendung bestehender Gesetze. Und das wäre das eine auf der juristischen Ebene. Ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Und was wir zudem brauchen, ist eine Öffentlichkeit, die sich sowohl gegen Antisemitismus wie auch gegen antimuslimischen Rassismus ausspricht. Beides haben wir ja in unserer Gesellschaft und ich glaube, wir brauchen eine gleichzeitige Auseinandersetzung mit beiden Phänomenen und nicht ein Alarmismus, der auf bestimmte Vorgänge reagiert und diese als besonders bedrohlich markiert und nicht die allgemeine Problematik sieht.
Erläuterungen der Erziehungswissenschaftlerin Astrid Messerschmidt. Besten Dank.
Man wird ja manchmal denken, Mensch, 2009 muss doch mal endlich Schluss sein mit den Vorurteilen, weil in der Schule wird schon genug Aufklärungsarbeit geleistet, ja? Ich musste mir zum Beispiel, als ich 14 Jahre alt war, mit der gesamten Klasse Schindlers Liste angucken. Und ich wollte die nicht sehen, aus persönlichen Gründen. Ich meine, du freust dich auch nicht auf Terminator 2, wenn deine Vorfahren vom kybernetischen Organismus aus der Zukunft ermordet worden sind. Ich habe mir den Film vor 2 Wochen oder so nochmal bei Amazon bestellt. Und wenn du bei Amazon eingibst, Schindlers Liste, ploppt so auf: Kunden, die Schindlers Liste gekauft haben, haben auch gekauft Sophie Scholl die letzten Tage, Der Untergang und Das Schweigen der Lämmer. Jetzt mal ganz ehrlich, was machen sich manche Leute bitte für Videoabende, ja? Was ist denn los mit den Menschen? Auch vor 2 Wochen bekomme ich Post von eBay, ja? Weil ich 10 positive Bewertungen hatte, ja? Da haben die mir so ein kleines Präsent zukommen lassen. Ich weiß nicht, ist sonst noch jemand bei eBay? Weiß jemand, was eBay einem für 10 positive Bewertungen zuschickt? Ein Stern zum Anstecken, genau. Weiß jemand zufällig auch noch, welche Farbe der Stern hat? Gelb. eBay schickt mir für 10 positive Bewertungen einen gelben Stern zum Anstecken.
Oliver Pollack, der sich auf seiner Facebook-Seite so vorstellt: Guten Tag, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Jude. Seit der Jerusalem-Entscheidung des amerikanischen Präsidenten fanden in Deutschland 21 Demonstrationen statt, 12 davon mit gewaltverherrlichender und antisemitischer Bildsprache. Dokumentiert hat das die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin. Dort reagierten Politiker bestürzt, empört. Sie ist wieder mal groß, diese Empörung. Aber ernsthaft, wen kann das eigentlich überraschen? Juden in Deutschland sind jedenfalls nicht überrascht. Lisa Will.
Offen gezeigter Antisemitismus auf deutschem Boden. Kein neues Phänomen. Im Sommer 2014, als sich der Konflikt zwischen Israel und Palästina wieder einmal zuspitzte, fand die Frankfurter Jüdin Elisheva Patterson-Beiser Schmierereien an ihrer Hauswand. Ein Hakenkreuz, daneben die Worte Juden raus.
Da waren wir völlig schockiert. Das war aber vergleichsweise harmlos. Ein paar Wochen später hat man uns in der Nacht im Badezimmer das Fenster eingeschlagen mit einer vollen Bierflasche. und ich bin dann rausgerannt auf den Balkon und habe gerufen, was denn da los sei. Und dann hat man mir entgegengerufen, geh doch rein, Judenschwein.
Im April dieses Jahres veröffentlichte das Innenministerium einen umfangreichen Bericht über den Antisemitismus in Deutschland. Demnach wurden im Jahr 2015 insgesamt 1.402 antisemitische Straf- und Gewalttaten begangen. Über 90% der Taten waren laut dem Bericht rechtsextrem motiviert. Inwiefern auch antisemitische Muslime Täter waren, wurde nicht erfasst. Aktuell gibt es keine belastbaren Studien über die Verbreitung und die Intensität von Judenhass unter jungen Muslimen in Deutschland. Türkan Kanbiçak, selbst Muslima, erlebt das als Berufsschullehrerin in Frankfurt aber immer wieder.
Du Jude als Schimpfwort oder auch andere Schimpfwörter zum Beispiel gegenüber behinderten Menschen, du Spast, sind relativ üblich. Das ist leider ziemlich normal und gehört in unseren Schulalltag, aber leider überhören das auch manche Kolleginnen und Kollegen.
Das Problem ist oft, sind das richtige Ideologien, die dort von jungen Muslimen ausgesprochen werden, oder redet ein Jugendlicher da bloß etwas nach, was er zu Hause aufgeschnappt hat? Dass Antisemitismus durchaus über Generationen weitergegeben wird, hat die Diplompädagogin und Sozialarbeiterin Anke Schuh in einer Forschungsarbeit gezeigt. Sie interviewte muslimische Jugendliche zum Nahostkonflikt. Ein 18-Jähriger antwortete ihr:
Es wird nie Ruhe geben zwischen Moslems und Israelis, also Juden, weil das war schon immer so von der Geschichte her, dass Streit zwischen denen war. Und das wird auch nie aufhören, weil das ist wegen Land. Die Juden wollen unser Land.
Ein 17-Jähriger erzählte ihr:
Soweit ich das von meinem Vater und meinen Onkels weiß, gab es schon immer Streit zwischen Juden und Moslems.
Untersuchungen zeigen, der Hass auf Israel oder Juden kann für junge Muslime, die selbst Opfer von Diskriminierungen in Deutschland sind, identitätsstiftend sein. Meron Mendel ist Leiter der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt und selbst jüdisch. Sein Team hilft Opfern rassistischer Gewalt.
Wir sehen eine klare Verbindung zwischen diesen Formen von Hass gegen Gruppen in der Gesellschaft. Und wenn Hass gegen Muslimen stärker wird, erstaunlicherweise merken wir, dass der Hass oder Ausdrucksformen von Antisemitismus auch stärker werden. Das hängt sehr, sehr stark miteinander zusammen.
Und dann kommt es zu Szenen wie an diesem Dienstag am Berliner Hauptbahnhof. Wieder wird gegen die israelische Politik demonstriert. Dazu der Sprechgesang Intifada bis zum Sieg.
Und jetzt? Was machen wir mit diesen Erkenntnissen, dass Hass auf Israel und die Juden für junge Muslime identitätsstiftend sein kann? Lässt sich das ändern? Sabanur Shima, Sie leiten die Pädagogikabteilung in der Frankfurter Anne-Frank-Bildungsstätte. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie war das bei Ihnen? Ihre Eltern sind aus Pakistan, Sie sind in Frankfurt geboren, also ein hessisches Mädchen. Spielte der Hass auf Juden in Ihrem Elternhaus eine wichtige Rolle?
Das ist unterschiedlich erstmal zu beantworten. Das ist zum einen natürlich nicht ganz so leicht zu rekonstruieren, aber der Judenhass, so wie Sie ihn gerade formulieren, spielte in der Familie, beziehungsweise ich rede jetzt mal von der muslimischen Community oder von der muslimischen Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, eher weniger eine Rolle. Das hat damit zu tun, weil das ist natürlich in jeder muslimischen Community nochmal anders. Ich bin in einer eher religiös-konservativen Umgebung aufgewachsen, in der man eher die Gleichwertigkeit von verschiedenen Religionen lernt. Also auch Moses und auch Jesus waren Propheten oder werden als Propheten gesehen im Islam. Und deshalb ist erstmal die Gleichwertigkeit ganz wichtig und auch sozusagen das Judentum wird mit großem Respekt begegnet.
Ja. Sie haben noch Luft geholt. Wollten Sie den Satz zu Ende bringen?
Ja, genau. Ich wollte sagen, das, was aber spezifisch ist und besonders ist und das ist ganz interessant, sind Bilder über Israel. Bilder über Israel beziehungsweise über den Konflikt Israel-Palästina, die ich, soweit ich mich erinnern kann, nicht direkt immer mit dem Judentum oder mit Jüdischsein verknüpft habe. Also auf jeden Fall gibt es in der arabisch-muslimisch geprägten Welt eine ja, bestimmte Haltung oder natürlich ist es auch Teil von bestimmten Ideologien, Staatsideologien in diesen Ländern, dass Antisemitismus Staatsräson auch ist und dadurch auf jeden Fall viele Feindbilder reproduziert werden, die auch zum Teil in Europa existieren.
Staatsräson, Judenfeindlichkeit oder Israelfeindlichkeit. Im syrischen Staatsfernsehen wurden noch Ende der 90er Jahre alte Wochenschauen aus dem Dritten Reich gezeigt mit Berichten aus erfolgreichen Feldzügen der deutschen Wehrmacht. Das habe ich selber gesehen, also im syrischen Staatsfernsehen. Kann es da verwundern, dass Migranten und auch Flüchtlinge nach Deutschland kommen mit antisemitischen Gefühlen?
Ja, also antisemitische Feindbilder existieren zunächst erst einmal überall auf der Welt, das heißt auch in jeder Community. Und leider erstmal, das ist wichtig festzuhalten, antisemitische Haltungen und Einstellungen existieren unabhängig von Religion, Herkunft, Geschlecht und Kultur. Aber es ist wichtig, die Spezifik zu benennen in bestimmten Gruppen. Und zwar der israelbezogene Antisemitismus, der sich auch bei Jugendlichen mit arabisch-muslimischem Hintergrund äußert, die oft einen stärkeren Bezug zum Israel-Palästina-Konflikt äußern und durchaus auch emotionaler sind. Deshalb ist es wichtig, diese spezifischen Artikulationsformen auf jeden Fall herauszufinden und zu gucken, naja, wo gibt es Anknüpfungsmomente mit antisemitischen Stereotypen und Feindbildern, die auch hier in der hiesigen Gesellschaft existieren.
Machen wir es mal konkret. Was sagen Sie einem jungen Muslim, der eine Flagge mit dem Davidstern verbrennt?
Naja, eine Flagge zu verbrennen ist ganz klar, ist ein hetzerischer Akt, ist ein antisemitischer Akt, wenn es die Flagge von Israel ist, auf jeden Fall. Denn es geht darum, etwas auszulöschen, ne? Etwas zu vernichten. Und mit der Ideologie, dass Jüdinnen und Juden nicht existieren sollten, sehen sie sich seit Jahrhunderten konfrontiert. Das heißt, das Existenzrecht auch Israels zu hinterfragen, speist sich genau aus dieser antisemitischen Logik.
Nun verbrennt nicht jeder junge Muslim die Flagge mit dem Davidstern. Manche sagen aber, ich möchte mit Juden nichts zu tun haben. Das sind Ungläubige, denen möchte ich im Alltag nicht begegnen. Was sagen Sie denen?
Also es ist ganz wichtig, wenn wir mit Jugendlichen hier in der Bildungsstätte Anne Frank zusammenarbeiten, sei es schulische Gruppen oder außerschulische Jugendgruppen, die vielleicht in Jugendclubs unterwegs sind, Jugendhäusern, da zunächst einmal einen Raum zu schaffen, wo klar ist, sie werden hier nicht stigmatisiert und direkt zu Tätern gemacht, sondern es ist erstmal möglich, über Vorurteile und über Klischees, die sie haben, zu sprechen, um sie dann anschließend gemeinsam auch zu dekonstruieren. Das heißt, es muss dialogisch interveniert werden. Das ist ganz wichtig, nicht per se davon auszugehen, dass es etwas mit dem Muslimsein zu tun hat und dass man deshalb unfähig bleibt zu sprechen. Das ist wichtig.
Ja, das würde ich gerne noch genauer hören. Ja. Wenn Sie mit Muslimen zu tun haben, wo haben Sie denn mit denen zu tun? Jungen Muslimen. Die kommen zu Ihnen in die Anne-Frank-Begegnungsstätte oder Bildungsstätte?
Zum Beispiel.
Halt. Ich würde mich gerne noch mal auf das beziehen, was Sie eben gesagt haben. Also den antijüdischen Gefühlen Raum geben, habe ich Sie da richtig verstanden? Das heißt, Sie lassen die aussprechen. Was habt ihr im Kopf? Verstehe ich das recht?
Wir laden die Jugendlichen in unseren Konzepten tatsächlich, in unseren Workshop-Konzepten dazu ein, auch darüber zu sprechen, was ihnen im Kopf schwirrt. Auf jeden Fall. Es muss ausgesprochen werden, um es dann zu dekonstruieren. Das klingt erstmal ein bisschen schwierig und schlimm zu sagen, oh Gott, ja, dann werden alle antisemitischen Feindbilder reproduziert. Das ist aber Teil von Bildungsarbeit. Also Bildungsarbeit oder pädagogisches Handeln zielt ja darauf ab, Lern- und Bildungsprozesse zu begleiten. Ne? Und wenn ich sie begleite, dann muss ich sie auch hören. Ich muss darüber sprechen. Und erst dann kann ich auch beispielsweise mit Wissen argumentieren. Ich kann über die Spezifik des Konflikts sprechen. Ich kann über Antisemitismus sprechen. Also es muss ausgesprochen werden, anstatt dass eine Lehrkraft oder eine Pädagogin, ein Pädagoge da vorne steht und es erklärt, warum es falsch ist. Ne? Also erfahren statt belehren.
Also nochmal, um es konkret zu machen, wenn ein Muslim bei Ihnen sagt, für mich sind Juden Ungläubige, wie dekonstruieren Sie das?
Da muss man, das ist unterschiedlich, aber dialogisch intervenieren würde bedeuten, warum denkst du das und woher hast du diese Ideen? Woher kommen diese Bilder? Wo hast du das gelesen? Wo hast du das gehört? Und was bedeutet das für dich? Ne? Also sozusagen im Dialog zu sein, im Dialog zu bleiben und nicht täterfixiert zu arbeiten. Also ganz klassisch sagen wir, die Person sozusagen von dem Problem zu trennen und zu sagen, ich möchte wissen, woher dieses antisemitische Vorurteil kommt. Ich möchte mit dir sozusagen auch den Raum geben, es zu äußern. Und damit wir dann gucken können, was wir damit machen. Und klar ist, das Ziel sollte sein, menschenfeindliche Einstellungen entgegenzuwirken.
Wir haben bis hierher schon gehört an einer Stelle in der Sendung, dass Judenhass bei manchen jungen Muslimen identitätsstiftend sei. Wenn es also um Identität geht, also um den Kern einer Persönlichkeit, was kann da Pädagogik ausrichten?
Ja, vieles auf jeden Fall. Das, was damit gemeint ist, korrespondiert ja mit der Erfahrung, die muslimische Jugendliche hier in der Gesellschaft machen. Und zwar dass sie Rassismuserfahrungen haben, dass sie Ausgrenzungserfahrungen machen, hier in der Gesellschaft als Muslim nicht akzeptiert zu werden. Und es gibt viele Vorurteile, mit denen sie immer wieder konfrontiert werden, sei es irgendwie, dass Muslime besonders sexistisch sind, besonders homophob, besonders gewalttätig. Und da gilt es, nicht in diese Verdachtslogik zu geraten und nicht identitär zu arbeiten, sondern zu gucken, ich nehme nicht erstmal als Person, als Mensch irgendwie so wahr und möchte, dass wir gemeinsam in einem bestimmten Prozess, in diesem Bildungsraum über diese verschiedenen Ismen sprechen können. Ne?
Sie sagen, ich nehme dich erstmal als Person wahr, aber das passiert ja im geschützten Raum der Anne-Frank-Bildungsstätte. Glauben Sie, dass es jemanden in Frankfurt, zum Beispiel bei TuS Maccabi, jemanden leicht fällt, der kickt auf dem Fußballplatz und wird am Rand beschimpft als Drecksjude, zu sagen, ach, ich nehme dich erstmal zur Kenntnis und ernst?
Nein, absolut nicht. In dem Moment ist es ganz, ganz wichtig, die Verletzung direkt zu stoppen. Also da auf jeden Fall, das ist kein pädagogischer Raum, der Fußballplatz. Wenn dort Beschimpfungen, antisemitische Beschimpfungen geäußert werden, dann ist es ganz wichtig, direkt zu intervenieren und zu sagen, dass das nicht geht. Das kann dann, wenn das präventiv nicht erarbeitet worden ist, und das kann auch ein Fußballclub eigentlich leisten, dann muss es nachträglich bearbeitet werden. Also es muss darüber gesprochen werden, um es sozusagen nicht erneut zu reproduzieren.
Haben Sie schon erlebt, dass junge Muslime bei Ihnen aus der Bildungsstätte rausgingen und sagten, ich kann mich nicht weiter damit auseinandersetzen?
Bestimmt. Ich bin seit über 10 Jahren hier in der Bildungsstätte Anne Frank und ich habe schon die verschiedensten Reaktionen erlebt, bis hin zu, wow, das wusste ich noch gar nicht oder ich habe auch keine Lust mehr, weiter dran zu arbeiten. Das ist völlig in Ordnung. Das kann ja in einem anderen Moment weitergehen und das Interesse entsteht vielleicht nochmal ein paar Jahre später.
Das ist anstrengend, oder?
Es ist anstrengend, aber es ist eigentlich sehr spannend. Es ist sehr spannend mitzukriegen, dass eine anerkennende und wertschätzende Haltung den Jugendlichen gegenüber sehr viel verändern kann.
Sabah Nur Shima von der Frankfurter Anne-Frank-Bildungsstätte. Besten Dank für das Gespräch. Und hier ist nochmal Oliver Pollack.
Ich werde öfter gefragt, ob ich Angst habe vor diesem neuen aufstrebenden Antisemitismus in Deutschland und habe ich nicht. Ich habe so eine neue App, habt ihr vielleicht auch schon, die Anne Frank App, zeigt dir die besten Verstecke in Europa und auch Hipster hier heute, ja, ne, so. Ey, Hipster, es ist wirklich nur, jetzt kein böser Gag, es ist echt meine Assoziation, immer wenn ich Hipster sehe in Berlin, ich lebe, sie sind immer abgemagert, die sehen irgendwie aus, finde ich, wie KZ-Häftlinge mit Schnurrbart, oder? Bloß ich denke mir manchmal auch, wenn die es wirklich durchziehen wollen, dann auch richtig. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Auschwitz aufgestanden wäre und hätte gesagt, Mensch, die Milch ist aber nicht laktosefrei. Okay, war ein bisschen hart jetzt, so viele harte Themen direkt, ne? Okay, vielleicht mal kurz was Softes, um runterzukommen. Abtreibung.
Ironisch mit Antisemitismus umgehen, das kann ein Comedian wie Oliver Pollack. Andere können das nicht. Zum Beispiel jene nicht, die in der Berliner Hufeisensiedlung leben und entdecken, dass in ihrem Viertel Stolpersteine aus dem Boden gerissen werden. Steine, haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Das sind kleine, in den Boden verlegte Gedenktafeln mit den Namen derer darauf, die während der Nazizeit ermordet, verfolgt, deportiert oder in den Selbstmord getrieben wurden. In Frankfurt gibt es 1100 davon, laut ausweislich Wikipedia. In Berlin-Neukölln weniger. Mehr dazu von Ulrike Lückermann.
Es war nachts. Die meisten Anwohner schliefen tief und fest, als vor ihrer Haustür Stolpersteine aus dem Gehweg ausgegraben und gestohlen wurden. Allein in der Hufeisensiedlung im Neuköllner Ortsteil Britz waren es 7. Sie erinnerten an Menschen, die einst dort gelebt und sich den Nationalsozialisten widersetzt hatten. Zurück blieben etwas Sand und Löcher. Mittlerweile wurden sie geflickt.
Kopfsteinpflaster ist jetzt drin, also man sieht es jetzt nicht, dass da ein Stein gelegen hat. Was wir gemacht haben ist, als Initiative haben wir kleine Kärtchen gemacht von jeder Person, haben beschrieben, wer es war und haben dieses kleine Plakat laminiert und an die Stellen gebracht. Nur das war relativ erfolglos, weil die auch gleich wieder geklaut worden sind. Aber wir haben dann nachgelegt und also immer wieder versucht halt. Ne.
Karin Wüst engagiert sich seit vielen Jahren in der Initiative Hufeisern gegen Rechts. Im Oktober 2012 wurde sie gegründet. Damals hatte sich eine Anwohnerin geweigert, Wahlwerbung der NPD anzunehmen. Kurz darauf flogen Steine in die Fensterscheiben ihres Hauses und der Briefkasten wurde in die Luft gesprengt. In diesem Jahr hat es mehrere Brandanschläge gegen Menschen gegeben, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Keine der Taten ist aufgeklärt. Auch von den Dieben der Stolpersteine fehlt jede Spur. Die Täter handeln schnell und immer im Dunkeln. Vermutet wird, dass sie der rechtsextremen Szene angehören. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen. Polizeisprecher Michael Gassen.
Dass es eine Szene gibt, ist auch der Polizei bekannt. Das wissen wir. Und wir wissen auch, welche Personen sich dort in dem Bereich so aufhalten. Nichtsdestotrotz kann man da keinen Pauschalverdacht nennen. Es gilt immer noch in so einem Rechtsstaat, dass die Straftäter dementsprechend auch anhand von Beweisen überführt werden müssen.
Der Zeitpunkt des Diebstahls wenige Tage vor dem Gedenken an die Pogromnacht 1938 deutet auf Täter aus der rechten Szene hin. Anwohner in der Hufeisensiedlung vermuten sogar, sie könnten von der AfD animiert worden sein. Denn die AfD hatte im Oktober in der Bezirksverordnetenversammlung das Neuköllner Bezirksamt aufgefordert, die Verlegung von Stolpersteinen nicht mehr zu unterstützen. Die anderen Parteien lehnten das ab. Unter den Zuhörern war ein bekannter Neonazi. Mirjam Blumenthal ist Bezirksverordnete der SPD und wohnt in der Hufeisensiedlung. Im Januar wurde ihr Auto abgefackelt. Seitdem steht sie unter Polizeischutz. Den Diebstahl der Stolpersteine sieht sie als klare Botschaft der Neonazis.
Sie wollen eine Vormachtstellung. Sie wollen eine Präsenz zeigen und wollen immer wieder betonen, wir kommen zwar vielleicht an die und die Person gerade nicht ran oder auch an einen erweiterten Kreis, aber wir sind trotzdem da und wir zeigen euch das.
Der Bezirk Neukölln hat seit langem ein Problem mit rechter Gewalt. Deshalb wurde Anfang des Jahres im Landeskriminalamt die Abteilung Resin rechtsextreme Straftaten in Neukölln eingerichtet. Zudem gibt es im Polizeiabschnitt 56 wieder eine spezielle Ermittlungsgruppe gegen Rechtsextremismus, REX, die zunächst abgeschafft worden war. Seit Oktober 2016 häufen sich jedoch die Anschläge. Betroffen waren zum Beispiel ein Gewerkschaftsvertreter, ein Buchhändler und eine Pfarrerin. Mirjam Blumenthal spricht von rechtem Terror.
Mir ist wichtig, dass es eingestuft wird, als dass es Terror, der hier stattfindet. Und das Problem ist, der Terror findet nicht nur mehr gegen Menschen statt, sondern es ist ein Terror gegen die Gemeinschaft und gegen die Gesellschaft. Weil Stolpersteine zu klauen bedeutet, dass es ein Angriff auf eure Werte und unser Grundwert ist die Demokratie.
Ausgangspunkt für diese Ausgabe des Tags waren Demonstrationen in Berlin und anderswo. Der Hass auf Israel und auf die Juden, der sich dort manifestierte. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden, guten Abend.
Guten Abend.
Gehört auch dieser Antisemitismus jetzt zu uns, wie der Islam?
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es tatsächlich nicht. Fakt ist jedoch, dass Antisemitismus von muslimischer Seite sich in den letzten Jahren zunehmend auch gehäuft zeigt. Allerdings, auch das muss man klar sagen, nicht erst seit der sogenannten Migrationswelle, Migrationskrise in der zweiten Hälfte 2015, sondern wir hatten ja auch Demonstrationen in fast ähnlicher Form 2014 im zeitlichen Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt.
Macht es für Sie einen Unterschied, ob Neonazis antisemitisch daherreden oder ob es Muslime sind, die judenfeindliche Parolen schreien?
Letztendlich macht es keinen Unterschied, denn ob eine judenfeindliche Parole von Muslimen oder von Rechtsradikalen gebrüllt, geschrien oder geschrieben wird, das hat im Ergebnis, dass es Menschen verletzen soll, und zwar, ich rede noch gar nicht von körperlicher Gewalt, aber auch seelisch verletzen soll, überhaupt keinen Unterschied.
Was hat sich denn für Sie seit den jüngsten Demonstrationen in Deutschland verändert? Hat sich überhaupt etwas verändert?
Ich denke, es hat sich etwas verändert. Es gibt auf der einen Seite eine Zahl von 20% der Bevölkerung, die Ressentiments gegen Juden haben. Es gibt auf der anderen Seite aber immer lautere und auch deutlichere Artikulation von judenfeindlichen Äußerungen. Und ich habe das Gefühl, dass insbesondere auf der rechten politischen Seite Durch Äußerungen, wie wir sie von Mandatsträgern der AfD in den letzten Monaten gehört haben, eine rote Linie, die eigentlich ein, ja, so hatte ich es empfunden, Konsens auch der demokratischen Gesellschaft war, wir so weit und nicht weiter, dass solche roten Linien zunehmend verschoben werden.
In der FAZ konnte man heute die Meinung lesen, diesen Hass, diesen muslimischen Hass, auszugrenzen aus der Gesellschaft wäre verantwortungslos. Sie hingegen fordern, das Strafgesetz zu verschärfen. Erwarten Sie davon mehr Sicherheit oder eine klarere Haltung der Politiker?
Zum einen eine klarere Haltung der Politiker. Es geht aber nicht nur um die klarere Haltung der Politiker. Ich glaube, es muss auch durch die entsprechende Strafbewehrung klar sein, was der demokratische Konsens unserer Gesellschaft ist. Und wer diesen demokratischen Konsens, dazu gehört keinerlei Antisemitismus, dazu gehört die Akzeptanz des Existenzrechts Israel, dazu gehört genauso die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Formen, Homosexualität, Heterosexualität. Es muss klar sein, dass dieser Konsens nicht in Frage gestellt werden darf.
Wenn Sie jetzt nach diesem Gespräch aus Ihrer Praxis gehen, wie viele Personenschützer erwarten Sie, um sie sicher nach Hause zu bringen?
Da bitte ich jetzt um Verständnis, dass das eine Frage ist, die ich sehr bewusst so exakt nicht beantworten werde. Fakt ist, dass ich den Heimweg nicht alleine antrete, sondern von Personenschützern begleitet werde.
Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrates der Juden. Besten Dank. Das war der Tag. Sichtbar, unsichtbar. Antisemitismus heute. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.